Herr Jesus Christus, hab ganz herzlichen Dank für diesen Tag und für die Stunden, die wir schon miteinander erlebt haben. Du hast uns Gutes getan. Und was haben wir es gut, dass du das Licht deines Evangeliums uns geschenkt hast. Und jetzt bitten wir dich, dass auch an diesem Nachmittag noch etwas davon aufleuchtet und aufstrahlt und uns deutlich wird, damit wir umso mutiger, konsequenter, hingebungsvoller, gehorsamer unseren Weg gehen mit dir und für dich. Hab Dank für deinen Segen, den du auf uns legen willst. Wir wollen dir zusagen, dass wir dich hören wollen, deine Stimme hören wollen. Und wir danken dir, dass dein Heiliger Geist unter uns wirksam ist. Gepriesen seist du. Amen.
Gott, Vater, Gott, der Erhalter, Gott, der Schöpfer, Gott, der Allmächtige. Jetzt heute Nachmittag mit Jesus, unser Vater. Wer vom Vater spricht, der redet automatisch mit vom Sohn. Der muss vom Sohn reden. Jesus verkündigt uns seinen Vater. Gott, der Vater für alle Menschen als Schöpfer und Erhalter. Jetzt lehrt uns Jesus, Gott, der liebende Vater. Für die Seinen in ganz besonderer Weise. Das ist und bleibt das Kernwort des Evangeliums. Da braucht man eigentlich gar keine weitere und größere Theologie. Da liegt alles drin. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hat einmal ein Missionar erzählt, da kam, gab zwar in der Südsee ein alter Mann, der erst seit einiger Zeit Christ geworden war, hat gesagt, Missionar, segne mich, ich möchte auch als Missionar auf eine der Inseln gehen. Und er hat gesagt, ja Mann, du kannst ja nicht einmal lesen und schreiben. Du hast keine Ausbildung und nichts. Was willst du denn den Leuten sagen? Und dann hat er sich hingestellt und hat dieses Wort gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und dann hat der Missionar gesagt, jawohl, das ist Evangelium, ich segne dich, geh mit Gott. Das ist die Mitte. Der Vater, der liebt. Wir reden deshalb erstens von der Liebe des Vaters, zweitens von der Erziehung des Vaters und drittens vom Ziel des Vaters. Die Liebe des Vaters. Liebe Brüder, das ist der entscheidende Unterschied zu allen anderen Religionen auf dieser Erde. Ein Gott, der bedingungslos liebt. Die Vaterliebe Gottes, das ist die tiefste Dimension Gottes. Das ist die tiefste. Da wird das am klarsten und deutlichsten, was die Bibel offenbart. Alles andere, Religionen, die haben auch außermenschliche Zuflüsse, aber im tiefsten sind es meine Gedanken, die sich da verselbstständigen. Die Offenbarung Gottes, die in Jesus seinen Höhepunkt hat, zeigt uns Gott als den, der liebt. Das ist das zentrale Gleichnis. Man könnte wieder sagen, da lässt sich das ganze Evangelium wie in einem Brennpunkt zusammenfassen, der verlorene Sohn. Ich habe das einmal gepredigt in Indien, ist mir unvergesslich. Und als ich an die Stelle kam und das so ihm erzählt habe und dann dieser Sohn, der völlig abgewirtschaftet hatte, kaputt war, am Ende war, und dann kam der zurück und der Vater lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals. Da stand eine Frau auf und hat angefangen, ganz aufgeregt und zornig zu reden. Die Evangelisten haben sie dann beruhigt. Ich habe nachher gefragt, was war denn los? Was hat die gesagt? Und dann hat sie gelächelt und hat gesagt, die ist aufgestanden und gesagt, der lügt da draußen. Das kann nicht sein. Sowas gibt es nicht. Da wird einem deutlich. Wie völlig unerwartet, wie völlig anders, als wir das, die wir daran gewöhnt sind, an diese Verkündigung. Gott ist die Liebe, wie völlig anders das ist. Diese Liebe gilt umfassend zunächst, ganz umfassend. Also hat Gott die Welt geliebt. Da steht Kosmos, das heißt sogar, die gottfeindliche Welt ist damit eingeschlossen. So wie es Paulus in Römer 5, Vers 8 sagt, er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Feinde des Evangeliums, als wir noch Sünder waren. Das ist und bleibt der tragende Grund der christlichen Verkündigung des biblischen Gottes, Gott ist Liebe. Was heißt denn das Liebe? Liebe, das heißt zunächst, Gott ist einer, der dir und mir die Freiheit gibt. Liebe gibt Freiheit. Alles andere ist Hörigkeit. Ich Selbstliebe, wenn ich den anderen nicht freigebe. Liebe, die Freiheit gibt, das ist der tiefste Grund, warum Gott die beiden vor den Baum stellt und sagt, ihr dürft essen von allen Bäumen im Garten, aber von diesem Baum nicht. Nicht, weil er da irgendwie sie triezen will oder zu was zwingen oder was weiß ich oder auf die Probe stellen. Er gibt damit Adam und Eva den Raum zur Entfaltung der Liebe, weil Liebe ohne Freiheit gibt es nicht, wirkliche Liebe. Da stellt er Adam und Eva auf den Grundboden der Liebe, die darf sich jetzt entfalten. Unsere Freiheit zum Ja und zum Nein. Man mag jetzt diskutieren mit allen theologischen Finessen, die ist ja schnupp. Unsere Freiheit zum Ja und Nein liegt in der Liebe Gottes begründet. Das ist das Wesen Gottes, das Wesen seiner Liebe. Liebe, die Freiheit gibt. Im römischen Recht ist das an einer Stelle wunderbar zu sehen, wenn ein Römer, die hatten ja damals auch viele Sklavinnen, eine seiner Sklavinnen zur Frau nehmen wollte, dann konnte er das tun, ohne viel Aufwand natürlich. Aber sie war dann nicht rechtlich anerkannt, auch ihre Kinder nicht, auch nicht erbberechtigt. Wenn er das wollte, sie rechtmäßig zur Frau nehmen, dann musste er mit ihr vor einen Beamten gehen und sie vor diesem Beamten freilassen. Ganz freilassen. Und dann erst konnte er sie vor diesem Beamten fragen, willst du mich heiraten? Und dann war es eine rechtmäßige Ehe. Liebe, die Freiheit gibt. Das ist Gottes Liebe. Wisst ihr, wie diese Freiheit, die drückt manches Mal Gottes Herz ab. Da kommt dieser, wir nennen ihn abgekürzt, der reiche Jüngling zu Jesus mit der entscheidenden Lebens- und Ewigkeitsfrage überhaupt. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Dann legt ihm Jesus diesen Weg vor, der heißt ja, lass das los, wo du alles dran klammerst. Und er kann es nicht und er geht weg und dann heißt es, und Jesus sah ihm nach und liebte ihn. Liebe, die Freiheit gibt. Eine Liebe, das ist das Zweite, wenn wir von der Liebe des Vaters reden, eine Liebe, die sich für den anderen gibt. Für den anderen. Darum ist ja Jesus gekommen. Jetzt wird diese Liebe leibhaft, greifbar. Ich bin gekommen, die wenigen Gerechten, die einigermaßen dem hohen Standard entsprechen, zu suchen und mit mir zu nehmen. Ich bin gekommen, Sünder zu suchen. Kaputte. Leute, die keine Möglichkeit mehr haben, ich gebe mich für sie. weil sonst keinerlei Möglichkeit mehr da ist. Liebe, die sich ganz für den anderen gibt, der seinen, wie heißt Johannes 3? So hat sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Das ist eine Schwachübersetzung von Luther. Man müsste eigentlich viel deutlicher übersetzen, der sich den Sohn vom Herzen losgerissen hat. Vom Herzen losgerissen, um uns zu greifen. Liebe, die sich selber gibt, bis hin zum Kreuz, da ist Gottes Liebe am deutlichsten. Dort auf Golgatha gipfelt die Liebe Gottes auf. Willst du Gott, wie hat er gedichtet, willst du Gott ins Herze sehen, in den innersten Grund, dann musst du zum Kreuze gehen. Die Verkündigung von der Liebe des Vaters, von der Freiheit, die er uns gibt, hat zum Zweiten ganz gewiss diesen tiefsten Schwerpunkt, von dem wir alles dran gibt, um uns die Weggehenden, um uns die Kaputtgehenden, um uns zu retten und uns zu greifen. So ist Gott. So ist er. Jesus sagt einmal, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für die Brüder. Das tut er. Wenn du jemals dran zweifelst, sag's mal so schlicht, wenn du jemals dran zweifelst, hat mich Gott lieb, dann schau aufs Kreuz. Dann schau aufs Kreuz. Da ist es hundertprozentig festgemacht. Da ist festgemacht. Liebe, die Freiheit gibt, Liebe, die sich für den anderen gibt und Liebe, die leidet. Das ist ja die gleiche Wortwurzel. Das hängt ganz eng zusammen. Wir Schwaben, wir wissen das ja, kein Schwabe wird zu seinem Mädchen sagen, ich liebe dich. Schon viel zu geschwollen, wir sagen, ich kann die leiden. Ich kann die leiden. Da steckt die Wurzel drin. Liebe hat es immer mit einem Erleiden zu tun. Mit einem Erleiden. Jetzt kommen wir auf diesen Unterschied zu allem Religiösen. Für mich ist eine der eindrücklichsten Stellen im Israelland, so oft ich auch schon dort war, wenn man den Ölberg heruntergeht und auf halber Höhe dann hineingeht, rechts die Kapelle Dominus Flevit. Der Herr weint über Jerusalem. Da sitzt er dort, die Jünger zeigen ihm das alles. Sie staunen die Pracht des Tempels an und Jesus weint. Er hat keine einzige Nacht seines Lebens freiwillig in Jerusalem verbracht, weil dort war er steckbrieflich gesucht. Es gab keinen Stadt, wo er so gehasst wurde, wie im Zentrum des Glaubens in Jerusalem. Das heißt immer, bei jedem Bericht der Evangelisten und am Abend ging er hinaus. Eine Nacht musste er in Jerusalem verbringen, nämlich als er dann vor Gericht stand. Und eine Nacht hat er als Zwölfjähriger wohl dort verbracht, als er im Tempel geblieben ist. Aber der predigende Jesus, ihm kam ein unsäglicher Hass der frommen Jerusalems entgegen. Was hat er gemacht? Die Fäuste geballt und gesagt, wartet nur, ich schlag euch zusammen. Oder gegrinst und gesagt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wartet ab, was auf euch kommt. Nein, Jesus sitzt da und er heulte. Er heulte. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küchlein und du hast nicht gewollt. Eine Liebe, die leidet. Nicht der zornige, nicht der strafende Gott, sondern der mitleidende Gott. Wo du Angst hast, lass uns einmal diese Mitte unseres christlichen Glaubens schonungslos hinstellen. Wo du Angst hast vor Gott, da magst du sehr religiös sein, aber du bist kein Christ. wo du anfängst, mit Gott zu rechnen. Das alles habe ich doch getan, jetzt könntest doch du, da bist du tief religiös, das macht jeder religiöse Mensch, aber du bist kein Christ. Wo du Angst oder anfängst, deine eigenen Werke zu betrachten, ob es auch reicht fürs Appartement im Himmel, da bist du tief religiös, aber du bist kein Christ. Ein Christ ist einer, der das annimmt, egal wer ich bin und wie ich bin und was ich tue. Der Herr Jesus liebt mich und ich komme in die Ewigkeit. Ich bin gerettet ganz allein aus dieser Liebe heraus, aus dieser Gnade heraus. Nichts anderes. Der religiöse Mensch, das ist ein Mensch, der in der Furcht immer wieder lebt. Der in der Furcht lebt. Wir sind oft sehr religiös. Aha, da habe ich also das getan. Ein ganz billiges Beispiel. Ich habe mit meiner Frau Ärger bekommen und habe sie angeschnauzt. Und dann fahre ich nachher mit dem Auto weg und prompt fahre ich mir eine Beule rein. Was denkt jetzt der religiöse Mensch? So, jetzt hat mich Gott gestraft. Wie oft denken wir das? Wie oft schleicht sich bei dir dieser Gedanke ein, das straft mich Gott? Ist ein tief religiöser Gedanke, der sitzt unheimlich tief in jedem von uns. Ist ein selbstverständlicher Gedanke, aber ein gottloser Gedanke. Ein zutiefst gottloser Gedanke. Wer von der Liebe des Vaters redet, der kann jetzt diese Kategorien wie Zorn und Strafe und Rache bewusst, gern und für immer beiseite legen. Es heißt sogar für den Christen, er kommt nicht ins Gericht, er ist schon gerichtet. Wir freuen uns auf das Gericht. Wir haben keine Angst vor dem Gericht, weil da geht es absolut nicht um die Frage, ist der mir recht oder nicht recht, sondern es geht nur um die Frage, wie viel bekomme ich geschenkt? Das Preisgericht. Gell, früher, wenn wir eine Mathearbeit geschrieben haben in der Schule, und der Lehrer kam dann am nächsten oder übernächsten Tag und hat gesagt, mir hat es noch nicht gereicht zur Korrektur. Dann war ich froh. Und wenn es dann absehbar war, dass er jetzt korrigiert hat, dann habe ich mir einen Bauchwehtag genommen, weil es war immer sehr, sehr ernüchternd. Sehr ernüchternd, was ich da für Noten hatte. Wenn wir aber zum Beispiel einen Aufsatz geschrieben haben und der Lehrer kam am nächsten Tag und hat gesagt, ich bin nicht dazugekommen, das zu korrigieren, habe ich gedacht, was tut denn der? Er soll doch was schaffen. Weil ich gewusst habe, da bin ich gut. Da kriege ich eine gute Note. Wir fiebern dem Gericht Gottes entgegen, die wir Jesus kennen. Da wird ein jeglicher seinen Lohn empfangen. Seinen Lohn. Wir sind keine religiösen Menschen, sondern wir sind von Gott, von Jesus Geliebte, die entzündet sind zur Wiederliebe. Jedes Rechnen tötet die Liebe ab. Jedes Rechnen. Die Liebe des Vaters. Zweitens die Erziehung durch den Vater. Jetzt kommen wir auf diesen Punkt. Das steht einige Male, sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Ah, also doch. Nein, wir verstehen das Wort erst, wenn wir in seine Grundbedeutung hinein sind, den erzieht er als sein Kind. Das ist gemeint. Hat er ja nicht mit der Rute dreinschlagen, sondern den erzieht er als sein Kind. Den will er auch wachsen lassen, reifen und sich entfalten lassen. Ich habe gesagt, wir waren zu Hause 6 Kinder und da ging es manchmal hoch her. Die Nachbarskinder, das waren auch 5, die drunter uns waren auch 5. Also da gab es Remi-Demi. Und dann kam es manches Mal vor, da gab es halt auch Blödsinn. Und dann hat meine Mutter uns alle reingerufen. Und dann hat jeder mal eins von uns 6 hinters Ohr bekommen. Und dann haben wir mal einen Protest formuliert. Gell, wir konnten auch schon streiken. Nicht nur die Airbus-Leute, das können wir auch in unseren Situationen haben. Gesagt, Mutter, die ist völlig ungerecht, wir streiken jetzt. Was hat sie gesagt? Ja, da waren die dabei und die dabei, und die waren viel mehr schuldig. Dann hol die auch, dann müssen die auch eins kriegen. Wisst ihr, was sie gesagt hat? Das geht mich nichts an. Die eigenen Kinder erzieht man, die Fremden lässt man laufen. Die eigenen Kinder erzieht man, die ist mir geblieben. Je mehr wir in die Gemeinschaft mit Jesus hineinwachsen, uns hineingeben, umso mehr wird er in unserem Leben erziehen. Erziehen. Der Vater, der erzieht, was Jesus im Auftrag des Vaters an uns tut, der Vater will, dass sich unser Leben entfaltet. Wir haben es heute Morgen an dieser Stelle zunächst gesagt, auch und gerade mit unseren natürlichen Gaben, aber ganz gewiss mit den geistlichen Gaben. Die Liebe Gottes gibt uns Raum zur Entfaltung, Gelegenheit zur Entfaltung, oft durch Wege hindurch, die wir absolut zunächst nicht verstehen. Dieser junge Mann, begabt, willig, mit ganzem Einsatz, er studiert Theologie, macht sein Examen, allerdings nicht als bester, aber so normaler Durchschnitt. Und damals wird ihm dann von der Kirchenleitung gesagt, bedauere, wir können nicht alle übernehmen. Die ganze Lebensplanung, ausgerichtet auf diesen Dienst als Pfarrer, aus, kaputt, vorbei. Er wollte schier depressiv werden. Er wusste monatelang nicht, was geht jetzt, was soll das alles. Und dann beginnt er ein Praktikum in einem Heim und entdeckt, welche innere Nähe und Liebe und Aufgeschlossenheit und Freude er in Arbeit mit behinderten Menschen hat. Er ist heute, ich sage es mal, begeisterter Heilerziehungspfleger. Wir haben erst kürzlich miteinander gesprochen und er hat gesagt, ich bin Gott so dankbar, dass er der Kirchenleitung gesagt hat, den brauchen wir nicht. Den erzieht er, er gibt Gelegenheit zur Entfaltung. Da ruft er dieses junge Mädchen, diese junge Frau, Mitarbeiterin in der Gemeinde und sie kommt und macht mit großem Enthusiasmus mit, zunächst im Besuchsdienst, aber nach einem halben Jahr kam sie zu mir und hat gesagt, das klappt nicht. Ich kriege jedes Mal fast den Herzkasper, wenn ich das schelle. Das kriege ich nicht weg. Am Anfang habe ich gedacht, das vergeht, aber das vergeht nicht. Das hält mein Herz nicht aus. Man muss ja nicht im Dienst Jesu ständig den Herzkasper haben. Dann habe ich gesagt, lass uns mal sehen, was werden sonst dran. Und dann wurde deutlich, ihre Entfaltung liegt im Bereich der persönlichen Begegnung im Hauskreis. Da ist sie unwahrscheinlich gut geeignet. Sie hat einen kleinen Kreis jetzt begonnen, der ist sehr gewachsen. Sie ist eine tiefgründige Seelsorgerin geworden. Der Herr gibt Gelegenheit zur Entfaltung. Das heißt, der erzieht. Da kommt eine Lehrerin zu ihrem Seelsorger, völlig fertig und sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann absolut nicht mehr. Ich verstehe auch nicht, was Gott mit mir vorhat. Ich habe ständig dafür gebetet. Der Rektor, der mobbt mich, wo es nur geht. Das ist absolut unmöglich. Ich bin mit den Nerven am Ende. Ich brauche 3 Kuren hintereinander. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Und ihr Seelsorger schaut sie an und sagt, hast du für diesen Rektor schon einmal gedankt? Was sagt sie? Gedankt? Ja, hier hat dir Gott einen Menschen gegeben, als Gegenüber, der dich erzieht, der dich abschleift, deinen Ehrgeiz, dass du immer alles hundertprozentig machen willst. Hast du schon einmal den völlig unbequemen Meister in deiner Abteilung, der Arbeitskollegen, hast du für ihn gedankt, weil du durch ihn, weil Gott dir Gelegenheit gibt, dass du dadurch erzogen wirst, dass sich das ausbildet, was die Jesusart ist. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Gell, und jetzt, wie sieht denn diese Liebe aus? Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, das kommt nicht automatisch aus uns heraus. Wenn der Herr lieb hat, da will er, dass sich die Kindesart bei uns ausbildet. Vielleicht lebst du in einer schwierigen Ehe. Muss man da am Männertag auch einmal sagen, wir sind ja unter uns. Der Herr erzieht dich darin, er gibt dir Gelegenheit. Gelegenheit, dass die Jesusart sich an dir ausbildet. Zum Beispiel die Jesusart der Geduld. Auch wenn man 30 Jahre verheiratet ist, man versteht die Frauen nicht immer. Das ist manchmal schwierig. Die reagieren völlig unkonventionell. Uns Männern Geduld. Auch die andere Jesusart, das sind so ganz kleine Dinge, aber die machen das Leben schwer, auch in einer Ehe und Familie. Die Freundlichkeit. Die Freundlichkeit. Es ist für eine Frau manchmal sehr viel mehr wert, wenn du nach einem Essen sagst, du, das war jetzt wirklich gut, als wie wenn du mit ihr eine Woche nach Mallorca fliegst. Ist auch billiger. Ist die reine Freundlichkeit. Nicht, dass ich das irgendwie spielen muss, sondern wenn das in mir wächst und aus mir herauskommt. Wir Schwaben, wir sagen, hör, man kann es essen. Das ist schon ein hohes Lob. Ein sag einmal bewusst, Mensch, ist das wirklich gut. Vielleicht lässt es heute weg, und, weil das heißt, dann gestern war es. Also, ich sage ja, Frauen reagieren manchmal unkonventionell. Deshalb muss man sich schon überlegen, was man sagt. Die Freundlichkeit überlegt auch. Aber Jesus will uns in den vielerlei Begegnungen und Beziehungen, will er uns die Gelegenheit geben, dass seine Art in unserem Leben wächst. Wenn der Herr lieb hat, den erzieht er. Das heißt aber auch Erziehung, die alte Art muss weg. Es wächst nicht nur Neues. Jesus sagt einmal das im Bild, der Weingärtner, er beschneidet den Weinstock. Alle wilden Triebe, alles, was da das Wachstum hindert, das wirft und schneidet er weg. Und das tut weh. Schneiden tut weh. Wenn der Herr lieb hat, den erzieht er, wo er die alte Art in meinem Leben angeht. Das tut manches Mal weh. Wir wissen ja um unsere Unarten. Ich sage es mal ganz vornehm. Das wissen wir. Und wir Männer haben ja einen starken Willen. Wie oft haben wir uns schon vorgenommen, aber das ändere ich. Und nicht nur am Silvester, sondern zweimal durchs Jahr auch noch. Das ändere ich. Und wir kriegen es nicht fertig. Wir kriegen's nicht fertig. Trotz bester Vorsätze, wen der Herr lieb hat, den erzieht er sein Geist, kann und will in uns verändernd wirken. Und er spricht uns immer wieder an. Als ich in Hamburg studiert habe, da habe ich auch ein Zimmer bekommen. Allerdings unter einer anderen Auflage. Es waren zwei alte Damen, war ein wunderschönes, großes Zimmer, spottbillig. Aber die Bedingung war, wenn abends ein Krimi kam im Fernsehen, soll ich dazu sitzen. Weil die beiden Damen haben sich immer so erschrocken, wenn geschossen wurde. Ich habe mir es lange überlegt, habe aber dann gesagt, jawohl, ich akzeptiere, bin in dieses Zimmer eingesetzt. Ich habe nie mehr in meinem Leben so viel Krimis gesehen wie in diesem Jahr in Hamburg. Und wenn zu wild geschossen wurde, dann sprangen beide Damen weg und ich saß dann allein da mit einem steifen Grog. War eine gute Zeit. Aber wer mich besucht hat in diesem Zimmer, dieses Zimmer war möbliert. Am Anfang hat mir das gefallen, da stand ein riesiger, großer, alter Schrank, allerdings schwarz, bisschen komisch, aber wunderschön gearbeitet, ein mächtiger Schreibtisch, das Zimmer war sehr dunkel. Wer mich da besucht hat, der hat nicht gewusst, wer ich bin, sondern das war möbliert. Das war möbliert. Der Geist Gottes, der zieht ein in unser Leben, bei jedem, der Jesus vertraut. Und jetzt ist die Frage, wohnt er denn bei dir möbliert? Oder kann er seine Art entfalten? Wie oft hat der Geist Gottes eigentlich schon zu dir gesagt, du, ich würde gern diesen Stuhl, der da mitten in deinem Herzzimmer steht, des Ehrgeizes, den würde ich gern entfernen. Und dir einen bequemen Sessel hinstellen, der Geborgenheit. Und du sagst, nee, nee, der bleibt drin. Bei vielen Christen, da wohnt der Geist Gottes im Herzen, aber er wohnt möbliert. Nicht in seiner Art. Wie oft hat er schon zu dir gesagt, ich würde gern diese geheime Ecke des Geizes in deinem Leben, die würde ich gern ausfegen und sauber machen und einen schönen Spiegel hinstellen. Und du sagst nein. Wenn der Herr lieb hat, den erzieht er, aber nicht mit der Peitsche. Der Geist Gottes rede dich immer wieder an und zeigt dir, du, ich würde gern in deinem Leben das verändern. Lässt du es zu? Die erste Voraussetzung, sei ehrlich, hör dieses Reden. Der Geist schreit nicht, hör dieses Reden. Das Zweite, willst du das? Willst du das? Dann sag das bitte, wenn es geht, ich, ganz praktisch gesagt, sag's laut. Ja, Herr Jesus, du mit deinem Geist in mir, ich sehne mich danach, dass endlich dieses ständige Beleidigtsein, was mich ständig überkommt, dass das aufhört. Ich öffne mich für dich, ich selber weiß nicht, Mensch, was habe ich schon für verschiedenste Dinge versucht, ich krieg's nicht weg. Ich brauche dich. Sag das. Und sag das auch in der Gemeinschaft mit einem anderen Christen. Du hilf mir. Du bist für mich ein Stück Geländer, wo Erziehung in meinem Leben. Ich sag dir immer wieder, an welchen Stellen das bei mir ist. Begleite mich dabei. Begleite mich dabei. Und ganz schlicht gesagt, wenn der Herr lieb hat, den erzieht er. Er will die alte Art wegschneiden. Gib nicht auf, wenn du mal rückfällig wirst. Gib nicht auf. Das wird der Satan immer und immer wieder versuchen. Er wird sagen, ja, ja, gell, du bist jetzt so ein guter Mensch geworden. Da ist schon die Versuchung zum Stolz drin. dann wirst du wieder ganz kräftig irgendwo reintappen, wo du denkst, das habe ich längst überwunden. Dann komm zum Herr Jesus und sag, Herr, sieh mich an, so ist's. Aber du hast mich lieb. Und deshalb, ich brauche dich. Aber das Entscheidende ist, lass dich erziehen, lass dich verändern, dass sich die Jesusart in deinem Leben ausprägt. Die Jesusart soll sich ausprägen. So heißt von ihm, Hebräer 5, Vers 8, ist ein ganz wichtiges Wort. Er hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Der Vater hat den Sohn erzogen, zu sich hingezogen, gehorsam gelernt, nach oben gespannt hören, dass Jesus absolut nichts tun wollte, als nur den Willen des Vaters. Das hat er in seinen Erdentagen in der Erziehung erlebt. An dem, was er litt. Wisst ihr, da bekommt das, was unser Leben manches Mal so schwer macht, bekommt da eine ganz andere Dimension an dem, was er litt, an den Engwegen. Die führen uns immer mehr zum Herrn hin, an den Engwegen. Sieh einmal so das, was in deinem Leben, ihr habt sicher vorher im Seminar miteinander auch bedacht, was in deinem Leben als Schweres da ist. Engwege, Krankheiten, Unglück, missratende Kinder, was weiß ich. Es steht unter diesem für uns das ganze Leben durchzubuchstabierenden Erziehungsgrundsatz Gottes. Denen, die mich lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Auch und gerade die Engwege. Die Indienbüchlein sind wichtig. Das sind für mich große Ermutigungen. Aber es ist nicht der Regelfall, dass der Herr ständig Wunder tut. Er tut sie immer wieder. Gerade in Indien, wo Kraft gegen Kraft steht, wo die satanische, dämonische Kraft Menschen kaputt macht, da zeigt Jesus ganz direkt seine Kraft. Aber in der Regel gilt, er führt uns durch Engwege in die engere Verbindung zu ihm. Es muss zum Besten dienen. Darf ich es an einem Beispiel mal sagen? Das ist jetzt nicht groß geistlich, aber ermutigt mich immer wieder. Ich fahre mit dem Auto, Familie hinten drin, will überholen. Der vor mir, da geht so ein Biegel hinauf. Der vor mir biegt aus unerfindlichen Gründen ab. Und ich fahre ihm rein. War nicht so schlimm, aber immerhin. Und der behauptet steif und fest, er hätte geblinkt. Die Polizei kommt, ich bin natürlich schuldig. Ja, nun gut. Ich habe mich geärgert, fürchterlich geärgert. Und dann haben wir so den Schaden schätzen lassen. Am Abend des Tages ruft mich ein Freund an und sagt, du, ich habe gehört, du hast einen Unfall gehabt. Wie hoch ist denn der Schaden? Ja, sage ich so, circa 3000 Mark damals. Dann sagt er, sei ruhig, stell das Auto in die Werkstatt, lass machen, die Rechnung geht an mich. Gut. Nach einer Woche kommen meine Schwiegereltern zu Besuch. Sie sagen, wir haben gehört, ihr habt einen Unfall gehabt. Wie hoch ist denn der Schaden? Ja, sage ich so, 3000 Mark. Ja, die bekommt ihr von uns und schon liegen die da. Ja, sage ich, die schon bezahlt. Ah, jetzt falls. Habe ich durch den Unfall 3000 Mark gut gemacht. Ich kann nur sagen, Herr Jesus, danke. Wir waren gerade ein bisschen knapp, jetzt sind wir wieder flüssig. Geht nicht immer so nett. Wisst ihr, eines der Worte, die uns in die tiefste Jesusart hineinführen, steht im Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, ob mir gleich Leib und Seele verschmachtet. Bist du doch Gott. alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist im Tiefsten die Jesusart. Der Dennoch-Glaube. Es gibt sehr viel, weil Glaube. Ich glaube, weil Jesus mir geholfen hat, weil Jesus mich gerettet hat, weil er mein Leben füllt, weil er mir vergeben hat. Alles okay, klasse. Aber der Glaube in der tiefsten Art ist der Dennoch-Glaube. Dennoch bleibe ich stets an dir. Das, was Jesus, der tief depressive Jesus, gibt es? Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und er fing an zu zittern und zu zagen. Da war Jesus völlig in der Schwärze der Seele. Und jetzt ringt er sich durch. Er hat an dem, was er liebt, Gehorsam gelernt. Jetzt ringt er sich durch. Er macht dem Vater den Vorschlag, wenn es möglich ist, geh dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist der Dennoch-Glaube. Da geht kein lächelnder Jesus ans Kreuz. Kein Überlegener, der sich durch Übungen abgehärtet hat, dass er keinen Schmerz spürt. Da geht ein völlig zusammengeschlagener, kaputter Mann ans Kreuz mit dem tiefsten Anfechtungsruf: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann formuliert er, schreit er seinen Dennoch-Glauben hinaus: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ein Gott, der erzieht. Und schließlich das Ziel des Vaters. Das Ziel Gottes mit dir und mir. Er will, dass unser Leben glückt. Das ist mir jetzt geglückt. Das heißt, ich habe es fertig. Es ist zum Ziel gekommen. Er will, dass unser Leben glückt. Schon im Alten Testament, wer diese meine Gebote hört, hält und tut sie, der wird leben. Dessen Leben glückt, der kommt zum Ziel. Jesus, Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie Leben und volle Genüge haben, eigentlich Überfluss. So wie es in Psalm 23 heißt, Überfluss. Du schenkest mir voll ein, eine alte Schweizer Übersetzung übersetzt an der Stelle, du schenkest mir schwibbeli, schwabbeli voll. Genau das ist gemeint. Wir Schwaben, wir sagen, mach nur Häufle drauf. Jesus will nicht, der Vater im Himmel will nicht, dass dein Leben einfach so dahin plätschert. Sondern er will, dass in deinem Leben Spannung und Fülle, Entfaltung und Freude drin ist. Es geht nicht um oberflächliches Glück. Dieses sogenannte Wohlstandsevangelium ist ein Quatschevangelium. Ein Quatschevangelium. Wenn dir versprochen wird, wer recht glaubt und wer nur recht betet, der kriegt da auch den rechten Porsche in der rechten Farbe und was weiß ich und dem geht's immer gut, er hat alles. Das ist alles vergänglich, ein Quatschevangelium. Das alles sind Umstände, Geld, gute Familie, Erfolg, Ehre, Gesundheit. Das ist wichtig in unserem Leben, aber das gehört in eine vergehende Kategorie. Er will, dass unser Leben glückt, dass es zum Ziel kommt. Das Fundament meines Lebens, das macht einen Tag erst wertvoll. Ich bin nicht ständig hin und her getrieben. Ich habe Frieden. Ich habe Frieden. Ich ruhe in dieser Geborgenheit in Gott. Meine Schuld ist vergeben. Ich bin gespannt, was dieser Tag heute bringt. Und ich freue mich auf das, was Jesus in meinem Leben vorhat. Ich habe Frieden, es wird erzählt, wenn es wahr ist, ist es gut, wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden, da hätte einer in Schweden an 10 bekannte Leute, ganz bekannte Leute, einen anonymen Brief geschrieben. Da stand nur ein Satz drin: Fliehen Sie, alles ist entdeckt. Und dann seien von diesen 10 9 untergetaucht. Jetzt habe ich mir das überlegt, wenn jetzt ich so einen Brief bekommen würde: Hau ab, alles ist entdeckt. Was würde ich machen? Würde ich das Köfferle packen? Oder würde ich zu meiner Frau gehen und sagen: Du, schau mal, ein Spinner. Schreibt er mir so einen Brief und wird ihn in den Papierkorb werfen. Ich sage, das heißt, ich habe Frieden. Bei mir darf man alles sehen. Da kann der Steuerprüfer kommen. In allen Einzelheiten meines Lebens bis hin zu dem, was in meinem Herzen vorgeht, dass ich Jesus ausliefere. Ich habe Frieden. Ich habe Frieden. Das will uns der Herr geben. Wenn du jetzt dich prüfst, würde ich das Köfferle packen oder nicht? Das ist eine ganz praktische Frage. Da kannst du feststellen, ob du im Frieden mit Gott lebst. Spannend, gefühlt. Da komme ich in ein Zimmer, bisschen mufflig. Die Kranke ist eine ziemlich alte Frau, sie liegt schwer krank, schon lange im Bett. Aber wisst ihr, dieses Zimmer, das kam mir immer vor wie der Nabel der Welt. Wenn ich mit ihr gesprochen habe, was die alles gewusst hat, die wusste Bescheid auch von dem Missionar dort im Sebig-Gebiet in Papua-Neuguinea und hat bis in die Einzelheiten für ihn gebetet. Die hat sich nach Taiwan hinüber gebetet, nach Indien. Dieses Zimmer war ein globales Zimmer. Ein spannendes Zimmer, wenn sie mir immer erzählt hat, wenn sie, Herr Pfarrer, bei der Familie so und so dort, da ist gerade diese Situation da, das war spannend. Sie hat mit ihrem ganzen Leben global gelebt, obwohl sie schwer krank im Bett lag. Jesus will ein Leben füllen, spannend machen. Und schließlich, er will, dass mein Leben glückt. Ich habe eine gewisse Hoffnung. Wir Christen, wir scheuen uns so oft, von der Ewigkeit zu reden. Wir lassen uns so schnell erschlagen von dem Argument, ach, das ist doch nur Vertröstung. Ja, wie will ich denn ohne Trost in dieser Welt leben? Wie will ich ohne Trost in dieser Welt leben? Wenn ich das nicht vom biblischen Wort her ganz gewiss hätte, der Herr wird vollenden. Am Ende in der Vollendung, da ist Herrlichkeit. Ist Herrlichkeit. Das hat er mit uns vor. Das ist das, was der Vater als Ziel hat. Er will, dass unser Leben in die Vollendung, in die Herrlichkeit hineingezogen wird. Wir werden nicht im Himmel da als Schleierwesen schweben, sondern wir haben den neuen Leib der Herrlichkeit, schon im Äußeren. Den neuen Leib der Herrlichkeit. Das hat er mit uns vor. Das trägt mich. Das trägt mich, wenn ich den alten Leib sehe, wie der langsam vergeht. Sonst müssten wir depressiv werden. Ich habe den Kindern mal in der Religionsunterricht erzählt, der Methusalem, der ist 969 Jahre alt geworden. Ein gesundes Alter. Da sagt ein Junge spontan: So alt wie die Auwärte. Da hat seine Banknachbarin zu ihm gesagt, genauso spontan: Na, wär's aber arg runzelig. Das ist nicht unser Ziel, alt werden. Was ist für ein Unsinn, wenn Sie dann den Tod unabwendbar durch eine Krankheit vor Augen haben, dann verfügen Sie die Reichen dieser Welt, Sie lassen sich einfrieren. Als Eisklotz, bis die Medizin so weit ist, diese Krankheit zu heilen. Und dann geht es gerade im alten Trott weiter. Und verloren sind. Nein, wir haben eine lebendige, herrliche Hoffnung. Das ist das Ziel. Darf ich so abschließend sagen, wisst ihr, was der Satan im Paradies der Eva versprochen hat? Nimm von der Frucht und du wirst sein wie Gott, ihr werdet sein wie Gott. Das ist tatsächlich das Ziel Gottes. Das ist das Fiese des Satans. Gott will, dass wir werden wie er. Aber nicht, indem wir im Kampf gegen ihn antreten, sondern er will es uns schenken. Eines der bewegendsten und tiefsten Worte, das der Jünger der Liebe, der Johannes, formuliert, 1. Johannes 3,2, wenn er vom Ziel spricht. Wir werden Jesus sehen, wie er ist. Und jetzt, wir werden ihm gleich sein. Das ist Gottes Ziel mit uns. Amen.
Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, in deinem Namen kommen wir zu unserem Vater und danken dir, dass du uns das heute Nachmittag wieder so groß vor Augen gestellt hast. Wir danken dir für deine Liebe und wir danken dir, Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass in ihm deine Liebe offenbar wird, ganz besonders, wenn wir ihn sehen als den Gekreuzigten. Hab von Herzen Dank, dass dieses Zeichen deiner unverbrüchlichen Liebe aufgestellt hast, auch in unserem Leben. Und hab Dank, dass du das Entscheidende getan hast, dass wir in dir eine neue Kreatur sind. Hab Dank dafür. Und hab Dank, dass du uns in dein erziehendes Handeln hineinnimmst. Du hast dir ja für uns deinen Weg vorgenommen, bis dass du in uns Gestalt gewinnst. Und wir möchten dich ganz herzlich bitten, dass wir dich nicht nur möbliert bei uns dulden, sondern dass du auch deine eigenen Möbel, deinen eigenen Stil, deine Gedanken in unser Leben hineinbringen kannst. Zeig uns, was raus muss. Zeig uns, was rein muss. Und hab Dank für deine Geduld und dein Erbarmen. Dann hab auch ganz herzlichen Dank, dass du auch weißt, wie schwach und wackelig unsere Glaubensfüße sind, auf denen wir stehen. Hab Dank, dass wir eingehüllt sind in deine Hände. Und wir danken dir fürs Ziel. Wir danken dir für die Hoffnung der Herrlichkeit, die du vorbereitet hast. Und wir danken dir, dass sie gewiss ist. Du hast sie zugesagt und in Jesus ist auf alle Verheißungen des Armen da. Und so wollen wir in diesem Augenblick einfach auch das, was an Gedanken und an Lasten und an Schwierigkeiten, an Kleinkarierten und Notvollen uns vor Augen steht, bei dir abgeben. Du kennst keine Sackgassen, du hast einen Weg, dir rutscht nichts raus, kein Projekt ist dir zu groß, keine Sachlage zu klein. Herr, wir unterstellen uns dir, deiner Gnade, deiner Führung, deiner Heiligkeit. Hab Dank für das Gehörte, bewahre es uns und lass es die Frucht bringen, die du dir vorgenommen hast. Hab von Herzen Dank, Herr. Amen.